Wer behauptet, Kindererziehung sei leicht, hat vermutlich noch niemals Kinder erzogen. Kindererziehung ist eine Aufgabe, die durchaus zu den schwierigsten und anspruchsvollsten der Welt gehört, meine ich. Dabei ist es ja keineswegs so, dass jeder Fehler, den wir machen, auch gleich auf uns zurückfällt. Kinder sind sehr flexibel und können auch aus den Fehlern der Eltern lernen. Aber das Wichtigste an der Kindererziehung ist die Grundhaltung, mit der man daran herangeht. Ich möchte das an zwei Beispielen erläutern. Da geht man zum Beispiel mit seinen Kindern spazieren. Natürlich ist das Kind, ist dem Kind zu langweilig, einfach nur langsam an der Hand der Eltern zu gehen. Es möchte herumtollen, herumlaufen, die Welt erkunden, alles um sich herum beobachten. Und dabei kommt es natürlich leicht vor, dass es in der Begeisterung, mit der es seine Umgebung entdeckt, nicht auf den Straßenverkehr achtet. Das müssen die Eltern für die Kinder tun, selbstverständlich. Kommt das Kind an dem Straßenrand zu nah, dann müssen die Eltern das Kind aus ihrem Spiel herausreißen. Vielleicht sogar sehr plötzlich und unerwartet, sodass es erschreckt. Dann müssen die Eltern das Kind ermahnen, dass es aufpassen soll, nicht zu dicht an die Straße zu gehen und ohne Begleitung nicht die Straße zu betreten. Oft verstehen die Kinder gar nichts, was der Sinn eines solchen Gebotes ist. Aber es muss durchgesetzt werden, weil für das Kind ist es überlebenswichtig. Und da müssen die Eltern auch schon mal zu härteren Maßnahmen greifen, wie das Kind zu zwingen, doch an der Hand zu gehen, obwohl es gar nicht will. Eine andere sehr bekannte Situation ist das Einkaufen. Der Kasse platzieren die Geschäfte sehr gerne bunte Angebote mit Süßigkeiten. Warum? Naja, sie wissen ja, dass die Eltern mit ihren Kindern dort stehen bleiben müssen und die Kinder sehen das Bunte und das Süße und wollen es haben. Und dann sagen die Eltern nein. Und dann ist das Gequengel groß und manchmal laut und permanent und manchmal so penetrant, dass ein Elternteil die Nerven verliert und das Kind richtig anschreit. Gibt es gute Gründe für das Verbot von den Eltern? Wahrscheinlich schon. Zum Beispiel, dass das Abendessen ansteht oder die Tatsache, dass diese süßen Sachen ja überhaupt nicht gesund sind. Aber noch wichtiger vielleicht ist, dass das Kind lernen muss, diesen Verlockungen zu widerstehen. Sonst wird es später ein hilfloses Opfer der Geschäftemacher. Und es muss lernen, dass es nicht immer seinen Willen bekommt, dass es Grenzen gibt, die es nicht überschreiten darf. Für das Verbot also gibt es gute Gründe. Dennoch ist die Situation eine andere als mit dem Beispiel beim Straßenverkehr. Denn die Eltern kommen bei dem Gequengel und dem Geschrei an den Rand ihrer Nerven und der Belastbarkeit. Das Kind möchte gerne haben und möchte sich gegen die Eltern durchsetzen. Das bedeutet, es entsteht hier, wie oft in der Kindererziehung, eine Art Machtkampf. Wer hat Recht? Wer setzt sich durch? Wer ist der Stärkere? Und dass Gebote und Verbote oft mit Machtkämpfen zu tun haben, das werden wir nachher noch hören. Es sind ganz alltägliche Situationen und die Grenze zwischen einem berechtigten Verbot und dem, was jenseits davon liegt in Form eines Machtkampfes, ist manchmal sehr, sehr eng. Im heutigen Predigttext geht es nicht primär um Kindererziehung, aber es hat schon ziemlich viel damit zu tun. Es geht um Gesetze und das, was am Grund dieser Gesetze eigentlich liegt. Der Predigttext steht im Evangelium des Markus, Kapitel 12, die Verse 28 bis 34. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und ein anderes ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben mit ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist mehr wert als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Unser Text in Markus 12 gehört eigentlich in die Zeit vor Karfreitag. In Markus Kapitel 11 wird der Einzug Jesu in Jerusalem beschrieben, als er auf einem Esel reitend in die Stadt einzog, umjubelt von der Bevölkerung und empfangen wie der erhoffte Messias. In Kapitel 13 beginnen die Schriftgelehrten und Pharisäer darüber nachzudenken, wie sie ihn fangen könnten, einen Plan aushecken, der Jesus schließlich ans Kreuz führt. Dazwischen ist Jesus im Tempel und lehrt die Menschen. Er hat Wortgefechte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, und unser Predigttext ist ein Beispiel von diesen Wortgefechten, die Jesus in dieser Zeit ausgeführt hat. Das Thema ist eines, was die jüdische Geistlichkeit ziemlich wichtig nahm. Es geht um eine ziemlich tiefgreifende theologische Frage. Der Grund ist, dass Israel sich über die Gesetze definiert hat. Das Volk war hervorgehoben deswegen, weil Gott es als Träger und Verkündiger seiner Gesetze herausgehoben und ausgewählt hatte. Das war der Glaube, der Anspruch und das Bewusstsein im Volk Israel. Durch die Schriften und auch durch die Tradition hatten die Schriftgelehrten über 600 Gesetze identifiziert, die die Juden einhalten mussten. Also erheblich mehr als nur die bekanntesten, nämlich die 10 Gebote. Bei einer so großen Zahl von Gesetzen ist es kein Wunder, dass die Menschen begannen, eine Rangfolge zu definieren. Vermutlich gab es schlicht und ergreifend Situationen, echte oder vielleicht auch nur ausgedachte, die eine Entscheidung zwischen zwei Gesetzen erforderten, weil in der Situation sich die beiden Gesetze widersprochen haben. Die Frage war also, welches Gesetz war wichtiger als das andere, sodass man in diesen Konfliktsituationen entscheiden konnte: Ich muss jetzt das einhalten und das andere kann ich brechen, weil das ist wichtiger als das andere. Einige Schriftgelehrten und Pharisäer benutzten diese Rangfolge auch, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das geht aus einigen Textstellen im Neuen Testament hervor, weil Jesus sich über diese Vorgehensweise ziemlich geärgert hat und die Pharisäer und Schriftgelehrten deswegen angeklagt hat. Das ist also die Grundlage von der Frage: Welches Gebot ist denn das Wichtigste von allen? Meine Vermutung ist, dass es in den damaligen theologischen Diskussionen durchaus eine sehr große Rolle gespielt hat. Und so wurde Jesus, der Wanderprediger und Emporkömmling, ebenfalls in diese Debatte hereingezogen und nach dem höchsten Gebot gefragt. Und er antwortete mit einer Souveränität, die seine Kritiker zum Schweigen brachte. Für uns Christen ist die Frage selbst eigentlich eher unwichtig. Wir definieren uns nicht durch das Gesetz, wir definieren uns durch den Glauben. Nicht, dass das Gesetz unwichtig wäre, aber wir Christen wissen, dass die Gesetze vor Gott letztlich alle dasselbe Gewicht haben. Es gibt keine Rangfolge. Und wir wissen, dass wir nicht in der Lage sind, die Gesetze Gottes wirklich einzuhalten. Noch nicht einmal das Größte und Wichtigste unter ihnen, das Jesus hier nennt. Wir sind noch nicht einmal in der Lage, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzem Gemüt und mit all unserer Kraft zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Immer wieder, und das zeigt das tägliche Leben und die Geschichte der Christenheit nur zu deutlich, und auch ohne, dass wir es wollen, gleiten wir ab in Selbstsucht, Egoismus, Vernachlässigung unseres Nächsten und dem Ignorieren der Gegenwart Gottes. Paulus hat das in einer Stelle sehr nachdrücklich betont. Er hat beklagt, dass er das Gute, das er will, nicht tut. Das Böse, das er nicht will, das tut er. Was können wir also aus diesem alten Streitgespräch zwischen Jesus und den Schriftgelehrten lernen? Die Rangfolge selber ist, glaube ich, für uns nicht besonders wichtig. Aber was wir lernen können, entsteht aus der Frage, wie kommt es, dass Jesus dieses Gebote als die höchsten definiert? Was ist also die Grundlage dafür, dass eine solche Rangfolge überhaupt existiert? Was ist es, was die einen Gebote wichtiger macht als andere? Dahinter steht ein Wesenszug Gottes, der sich genau in diesen Geboten niederschlägt und, um den zu wissen, auch für uns Christen von elementarer Wichtigkeit ist. Der Schriftgelehrte fragt Jesus, welches ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortete mit dem Zitat aus 5. Mose 6, 4 bis 5, hat er Jan vorher vorgelesen: Du sollst deinen Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und, das steht in 3. Mose 19, 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ist das Bemerkenswerte an diesen beiden Geboten? Was ist das Wichtige? Was ist das Herzstück davon? Wenn man das rauskriegen will, muss man sich nur klar machen, was steht denn als höchstes Gebot über anderen Gesetzessammlungen, sei es das BGB, die Straßenverkehrsordnung, irgendwelche anderen Gebote. Was ist das wichtigste Gebot, wenn man solche Gesetzessammlungen sieht? Das ist ganz einfach. Bei anderen Gesetzessammlungen steht an oberster Stelle, du sollst die Gesetze einhalten. Du sollst gehorchen. Der Sinn von Geboten und Verboten ist normalerweise, dass man sie einhalten soll. Aber nicht bei Gott. Die Basis der Gebote und Verbote Gottes ist nicht die Forderung nach Gehorsam, sondern die Forderung nach Liebe. Liebe ist die Grundlage, auf dem das gesamte Alte und Neue Testament und alle Gebote und Gesetze aufgebaut sind. Du sollst Gott anbeten und ihm folgen, nicht weil er ein Gott ist, nicht weil er stärker und mächtiger ist als alle anderen, nicht weil er dich erfolgreich und stark machen kann, sondern du sollst ihm folgen, weil er dein Vater ist und du ihn liebst. Wenn man jemanden liebt, wirklich von ganzem Herzen und mit all seiner Kraft, dann ist das Sinnen und Trachten desjenigen, der liebt, darauf ausgerichtet, diesem jemand, dem man liebt, zu gefallen. Das gilt zwischen Mann und Frau genauso wie zwischen Mensch und Gott. Man liest dem anderen die Wünsche von den Lippen ab und wenn es irgend möglich ist, erfüllt man diese Wünsche. Wenn man jemanden liebt, dann steht dieser jemand an der ersten Stelle und noch oberhalb von einem selbst. Dann ist das wichtiger, was er will, als was ich will. Wir sollen tun, was Gott wünscht. Nicht, weil er befiehlt und ich gehorche. Blinder Gehorsam ist nicht das, was Gott will. Wir sollen tun, was er wünscht, weil wir ihn lieben und weil wir uns selbst es wünschen, das zu tun, was er will. Doch bereits bei den 10 Geboten ist es so, dass es nur das erste Gebot ist, das sich mit dieser Grundlage beschäftigt. Alle anderen Gebote beschäftigen sich mit der Beziehung zwischen uns Menschen. Was ist der Grund dafür, dass Grundlage nur ein einziger Teil ist und 9 Teile und viel, viel mehr beschäftigen sich mit uns selbst? Der Grund dafür ist, dass Gott nur sehr schwer zu fassen ist. Er ist ein unsichtbarer Gott. Es ist keineswegs immer einfach, auf Gott zu hören. Wenn wir mit Gott reden und auf ihn hören wollen, dann ist es durchaus nicht einfach zu hören, was Gott wirklich von mir will. Ist es nun Gott, der zu mir redet, oder bin ich es selbst? Ist es Gott, der was von mir wünscht, oder sind es meine eigenen Wünsche? Beim Reden mit Gott besteht also immer die Frage, wer da redet. Gott oder ich selbst. Wenn man sich irrt, kann das ausgesprochen katastrophale Folgen haben. In der Geschichte der Christenheit ist es immer wieder zu kleinen und großen Katastrophen gekommen, weil Menschen ihre eigenen Sehnsüchte, ihr eigenes Verlangen und ihre eigene Machtgier mit dem Willen Gottes verwechselt haben. Bewusst oder unbewusst. Dies galt natürlich im Besonderen für die Menschen, die in mächtigen Positionen sitzen, Politiker, Anführer, Manager. Das Problem war früher auch schlimmer als heute, als die Kirche noch Teil der Staatsmacht war. Die Geschichte des Christentums ist gespickt von Beispielen von machtbesessenen Menschen, die die angebliche Liebe Gottes als Instrument für Unterdrückung und Gewalt missbraucht haben. Insofern ist es gut und richtig, dass die Kirche nicht mehr aktive Staatsgewalt ist, auch wenn sie natürlich auch heute immer noch einen großen Einfluss hat. Aber nicht nur auf weltpolitischen oder politischen Ebene, sondern auch im persönlichen und individuellen Kreis gibt es das Problem des Missbrauchs von Gottes Geboten. Ein Beispiel dafür sind Eltern, die ihre Kinder so sehr mit der Macht Gottes bedrohen, dass sie die Entwicklung der Kinder unterdrücken und behindern. Das hat nicht nur zur Folge, dass die Kinder nicht lernen, selbstständig zu denken und zu handeln. Sie lernen auch, dass Gott etwas Bedrohliches ist. Das Leid und der Unglaube, der durch diese Art von Verhalten von Eltern hervorgerufen wurde, schreit zum Himmel. Eltern haben die Verantwortung, ihre Kinder zum Glauben an Jesus zu erziehen. Eltern haben die Verantwortung, ihre Kinder vor Gefahren zu schützen. Und deshalb müssen sie auch Grenzen setzen, die die Kinder einhalten müssen. Aber die einzige Methode, dies zu erreichen, ist es, die Kinder die Liebe Gottes spüren zu lassen und ihnen beizubringen, dass Gott und Jesus sie liebt. Und der einzige Weg dorthin ist die Liebe und nicht Drohungen und blinder Gehorsam. Eltern, die so etwas tun, haben ihre Aufgabe nicht erreicht. Aber es kommt immer wieder vor. In diesem letzten Punkt steckt bereits ein Gedanke, der auch im Rahmen unseres Predigttextes wichtig ist. Wir sollen Gott und unseren Nächsten lieben. Das ist das höchste Gebot. Das fasst alle Gebote zusammen. Der Grund, warum Gott uns diese Gebote gegeben hat, liegt wiederum in der Tatsache, dass Gott uns liebt. Die Gebote sind ein Ausdruck der Liebe Gottes. Sie sollen uns schützen, sie sollen uns helfen, sie sollen uns verbinden als Gemeinschaft. Soweit, glaube ich, würde jeder von uns ohne zu zögern zustimmen. Und ihr sollt mitschreiben, das will die Katharina, ne? Aber wie ich bereits angedeutet habe, sind Gebote nicht immer nur ein Ausdruck von Liebe. In der menschlichen Gesellschaft können Gebote auch ein Instrument sein, um eine Gruppe zu definieren, um Gemeinschaft zu erzeugen, um Zusammenhalt zu erzeugen. Gott weiß das und hat das auch in der menschlichen Gesellschaft ausgenutzt. Zur Zeit des Alten Testamentes gab es die Idee des Nationalstaates noch nicht. Die Gesellschaft bestand im Grunde aus einer Sammlung von Familienclans. Und um einem Volk eine Identität, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben, war der gemeinsame Glaube von zentraler Wichtigkeit. Das galt auch für das Volk Israel. Und in dieser Hinsicht hat sich Israel nicht von den anderen Völkern in ihrer Umgebung unterschieden. Aber beim Volk Israel hat Gott mehr getan. Er hat dem Volk besondere, spezielle Gebote gegeben, deren Einhaltung Israel von dem Rest der Völker separiert hat. Das hat dazu beigetragen, dass Israel über 2000 Jahre lang, selbst als der Tempel zerstört war und die Menschen in der Diaspora leben mussten, ihre Identität bewahrt hat. Das Volk Israel gibt es heute immer noch. Die Völker, die anderen Völker der damaligen Zeit mit anderen Göttern, die gibt es heute nicht mehr. Gott hat Israel diese besonderen Gebote gegeben als Schutz gegen Auflösung der Identität und als Schutz im Laufe der Zeit, als das Volk Israel besonderen Belastungen ausgesetzt war. Doch die meisten Christen stammen nicht aus dem Volk Israel. Die meisten Christen stammen aus den Heidenvölkern. Was ist nun mit denen? Gelten die Gebote, die Gott gegeben hat für Israel, um Israel als Volk zu erhalten, auch für die Heiden? Durch den Beschluss des ersten Apostelkonzils sind Heidenchristen von diesen Geboten, die Israel als Gottes Volk separiert haben, ausgenommen. Das bedeutet also, dass es in der Bibel Gebote gibt, deren Grundlage eine besondere gesellschaftliche Situation war, nämlich das Bilden des Volkes Israel, und die für diejenigen Menschen, die diesem Volk nicht angehören, nicht gelten. Das hat sehr weitreichende und auch sehr schwerwiegende Konsequenzen. Es bedeutet, dass es Gebote gibt, die Gott aus gesellschaftlichen Gründen erlassen hat und deren Erhaltung, Einhaltung nur dann auch ein Ausdruck von Liebe ist, wenn diese gesellschaftliche Situation besteht und sich die Menschen in dieser gesellschaftlichen Situation befinden. Oder andersrum ausgedrückt, diese Gebote, die auf besonderer gesellschaftlicher Situation beruhen, verlieren ihre Basis in der Liebe, wenn man sich in einer anderen gesellschaftlichen Situation befindet. Ein Festhalten an solchen Geboten würde dann der Liebe sogar widersprechen, die ja die eigentliche Triebfeder für die Befolgung von Geboten sein muss. Ich wiederhole, Gebote, die Gott nur für eine bestimmte gesellschaftliche Situation erlassen haben, verlieren ihre Basis in der Liebe für Menschen, die sich nicht in dieser gesellschaftlichen Situation befinden. Und will man dann diese Gebote trotzdem erzwingen, widersprechen sie sogar der Liebe. Eine solche Erkenntnis ist nicht leicht zu ertragen. Es gibt in der Bibel ein sehr klares Beispiel dafür. Im Galaterbrief wird uns von Petrus berichtet, der als Jude natürlich alle jüdischen Gesetze eingehalten hat, ebenso wie Paulus. Er hatte, wie alle Apostel, die Beschlüsse des Apostelkonzils mitgetragen und war sich deswegen bewusst, dass Heidenchristen die jüdischen Gesetze nicht einhalten mussten. Aber als er in Antiochia in eine Gruppe radikaler Judenchristen geriet, hat er sich von den Heidenchristen separiert und durch sein Tun den Beschluss des Apostelkonzils in sein Gegenteil verwandelt. Er hat praktisch durch sein Verhalten den Heidenchristen gesagt, ihr seid keine richtigen Christen. Ich gehe jetzt zu den Judenchristen. Erst die Ankunft und Ermahnung von Paulus hat damals die Sache wieder ins Lot gebracht. Aber es zeigt, wie sehr Menschen, in unserem Beispiel der Apostel Petrus, an gesellschaftlich motivierten Regeln und Geboten festhalten wollen. Wir Christen haben inzwischen eine über 2000-jährige eigene Geschichte, sodass die Probleme, die Petrus hatte, für uns nicht mehr wirklich existieren. Im nichtjüdischen Christentum wird größtenteils akzeptiert, dass Gebote wie zum Beispiel das Verbot, Schweinefleisch zu essen, kein Problem mehr sind. Oder das Gebot, sich in eine bestimmte Weise zu kleiden, wie das die traditionellen Juden heute noch tun, gelten für uns ja auch nicht. Oder man denke nur an das Gebot, Ehebrecher zu steinigen. Wo würden wir denn hinkommen, wenn wir solche Gebote noch einhalten würden? Jesus hat gesagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz des Alten Testamentes abzuschaffen. Er war gekommen, um es zu erfüllen. Und er war gekommen, um es auf Gottes ursprüngliche Basis, nämlich die Liebe, zurückzuführen. Im Judentum hatten sich im Laufe der Zeit viel auch Menschengemachtes an Geboten eingeschlichen, sodass es Zeit für eine Rückbesinnung war. Wie ich schon betont habe, ist die Basis im Christentum nicht das Gesetz. Es ist der Glaube. Wer an Jesus glaubt, der wird befreit vom Gesetz. Wir wissen, dass wir den Willen Gottes nicht einhalten können. Wer also sich von sich behauptet, er sei ohne Sünde, der betrügt sich selbst und Gott. Doch diese Befreiung vom Gesetz ist nicht ohne Konsequenz. Weil diese Befreiung dazu führt, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben, sollten wir eigentlich nicht anders können, als die Gebote, die diese Liebe ausdrückt, auch einzuhalten. Doch wie allein die Briefe im Neuen Testament zeigen, ist es keinesfalls immer einfach und klar, wie man handeln soll. In allen christlichen Gemeinden und zu aller Zeit gab es Streit darüber, wo die Grenze zwischen den Geboten liegt, die aus Liebe heraus eingehalten werden müssen, und wo die Grenze ist zu den Geboten, die man aus gesellschaftlichen Gründen nicht missachten kann, weil sie außerhalb des Geltungsbereiches liegen, Gott vorgesehen hat. In den Briefen des Neuen Testamentes gibt es einige Beispiele von Gemeinden, die diese neue Freiheit vor dem Gesetz ausprobiert haben, aber in einer Art und Weise, die Paulus dazu zwang, sie schließlich zur Ordnung zu rufen. Denn Freiheit heißt keineswegs Beliebigkeit. Wir sollten uns eigentlich nicht wundern, dass es auch in unserer Zeit, in unseren Gemeinden, Diskussionen über genau denselben Punkt gibt. Beispiele gibt es viele. Nehmen wir als Beispiel die Kindererziehung, mit der ich ja angefangen habe. Die Bibel fordert von uns, wer sein Kind liebt, der schlägt es. Gewaltanwendung in der Kindererziehung war lange Zeit das Einzige, was die Leute kannten. Aber heute wissen wir, dass körperliche Gewalt den Kindern sehr stark schaden kann. Und es nicht darum geht, Kinder zu schlagen, sondern Kindern Grenzen zu setzen. Also das Gebot selber können wir so und dürfen wir so gar nicht mehr erfüllen. Oder nehmen wir als Beispiel die Stellung der Frau. In einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung war die Frau Eigentum des Mannes und hatte keinerlei eigene Rechte. Auch das ist unserer heutigen Gesellschaft völlig undenkbar. Frauen sind gleichberechtigt, sollen gleichberechtigt sein in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde. Oder nehmen wir die Strukturen der Gemeinde. In der damaligen Zeit war noch klar, dass ein Leiter, ein Gemeindeleiter etwas war, der höher gestellt war. Wurde auch über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg so gelebt. Die Obrigkeit, zu der Obrigkeit gehörten die Pfarrer und die Gemeindeleiter. So etwas gibt es eigentlich größtenteils heutzutage nicht mehr, auch bei uns nicht. Heute gilt die Priesterschaft aller Gläubigen unter Einfluss der Pfarrer und Gemeinden auf das Privatleben, wie früher sehr stark war, gilt heute nicht mehr. Außer, wenn es die Gemeindeglieder wirklich wollen und die Gemeindeleiter rufen und sagen, ich will, dass du dich einmischst. Das sind alles Veränderungen, die die Zeit, die die Gesellschaft mit uns bringt und die uns zwingt, uns anzupassen und uns zu ändern. Petrus hat uns schon gezeigt, dass solche Veränderungen nicht immer leicht sind zu tragen. Woher sollen wir denn wissen, welche Gebote für uns noch gelten sollen und welche können wir ignorieren? Ist das Ergebnis nicht Willkür und Beliebigkeit? Nein, das ist es nicht. Denn Jesus hat uns gesagt, was wir brauchen, um zu entscheiden, was die richtigen Gebote sind. Es ist die Liebe, die unser Tun bestimmen soll, bestimmen muss. Es ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten, die uns anleitet, was geboten ist und was nicht. Wir brauchen keine ausführlichen Gesetzessammlungen, die uns für jede Situation erklären, wie was wir zu tun haben, was nicht. Wir sollen, wir müssen, wir brauchen auf die Stimme der Liebe zu hören. Dass das nicht immer leicht ist, dass wir uns auch mal irren können, das ist selbstverständlich. Und das hat auch Paulus über und über Male und Petrus immer wieder betont und erfahren. Auch wir dürfen irren. Aber wie Paulus und Petrus dürfen wir uns in der Hand von Jesus wissen, der für jeden Irrtum und für jeden Fehler, den wir machen könnten, bereits eingestanden.